SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Ulrike Alex, guten Abend. Und das sind unsere Themen. Die Inzidenzzahlen steigen und die Debatte um eine Aufhebung der pandemischen Lage wird hitziger. Der CDU-Landesparteitag in NRW hat Signalwirkung auf die ganze Partei und die SPD in Baden-Württemberg feiert sich in Freiburg selbst und will in Berlin kräftig mitreden. Und wir starten auch in Berlin. Es hat sich die Woche über zwar angedeutet, doch der Sprung der 7-Tage-Inzidenz auf 100 lässt eine gewisse Nervosität aufkommen. Die gute Nachricht ist aber, dass die Hospitalisierungsquote, also die Zahl der Menschen, die mit Covid ins Krankenhaus müssen, nur leicht angestiegen ist, so wie man es sich durch die Impfquote auch erhofft hatte. Trotzdem befeuern die neuen Inzidenzzahlen die sowieso schon hitzige Debatte um die epidemische Lage bzw. deren Auflösung. Birte Sönigsen ist unsere Korrespondentin in Berlin. Frau Sönigsen, Gesundheitsminister Spahn will sich von der epidemischen Lage gerne verabschieden. Hat er denn schon auf die dreistellige Inzidenz reagiert?
Na, er hat zuletzt immer wieder gesagt, es ist klar, dass die Zahlen wieder steigen werden, dass es wieder mehr Corona-Fälle geben wird im Herbst und Winter, wenn sich mehr wieder drinnen abspielt, ja zum Beispiel auch. Es gibt jetzt aber eben aus seiner Sicht den großen Unterschied, vor allen Dingen im Vergleich zum letzten Jahr, das ist eben die Impfung. Da sagt er, es gibt jetzt nicht mehr die direkte Verbindung, dass die steigenden Infektionszahlen auch das Gesundheitssystem sofort 1:1 stark belasten, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Auch wenn natürlich die Impfquote noch nicht da ist, wo sie sich wahrscheinlich auch der Gesundheitsminister wünscht.
Jens Spahn wird ja nicht mehr lange Gesundheitsminister sein. Redet er sich deshalb nicht ein bisschen leicht mit seiner Forderung nach der Aufhebung der epidemischen Lage?
Da könnte man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, denn Jens Spahn wird ab Dienstag nur noch geschäftsführend im Amt sein. Auf der anderen Seite muss man aber klar sagen, der Bundestag, der muss diese epidemische Lage ja alle 3 Monate verlängern. Und beim letzten Mal war diese Verlängerung schon sehr umstritten. Da waren Linke, FDP, AfD dagegen, die Grünen im Prinzip auch. Da haben die auch schon andere Regelungen gefordert. Und selbst bei der SPD und bei der Union war man gar nicht mehr so richtig überzeugt, die epidemische Lage zu verlängern. Hat es dann doch nochmal gemacht. Mit Blick auf die Bundestagswahl vielleicht auch. Also kommt jetzt dieser Vorschlag von Jens Spahn gar nicht so überraschend. Er selbst sagt, das ist jetzt eben eine neue Phase der Pandemie. Das ist wieder ein Stückchen mehr in Richtung Normalität. Und das soll eben auch bedeuten, dass ein Minister keine Ausnahmebefugnisse mehr hat. Er selbst hätte die aber ja dann ohnehin bald nicht mehr, wenn denn SPD, Grüne und FDP sich auf eine Regierung einigen können. Und da spielt Jens Spahn den Ball jetzt auch hin in Richtung Ampelparteien. Da sagt er, ja, da könnt ihr euch jetzt schon mal drum kümmern, das zu regeln, da eine Lösung zu finden. Und diesen Ball hat SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auch schon mal aufgenommen. Er hat gesagt, na jetzt in dieser Übergangszeit nach der Wahl, da will er eine möglichst große Mehrheit im Bundestag finden, um eben den weiteren Kurs im Kampf gegen die Pandemie zu regeln.
Die Lösung wird nicht ganz einfach sein, denn die Länder fordern einheitliche Regeln für Herbst und Winter. Wird so eine gemeinsame Linie dann durch die Aufhebung der epidemischen Lage nicht doppelt erschwert?
Ja, wenn es soweit kommt, wird es natürlich ein bisschen schwerer und so viel Einigkeit bei den Ländern wie jetzt zuletzt war selten. Die wollen eben eine klare rechtliche Grundlage. Bislang ist es so, sowas wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen. Wir erinnern uns, wer darf sich mit wie vielen Menschen wo treffen oder auch welchen Test brauche ich, wenn ich aus dem Urlaub zum Beispiel zurückkomme. Da ist eben die epidemische Lage die gesetzliche Grundlage, dass Bund und Länder all das verordnen können, ohne die Parlamente zu beteiligen. Und das geht immer nur, solange der Bundestag diese epidemische Lage beschließt. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Zum einen könnte der Bundestag sagen, egal was Jens Spahn vorschlägt, wir verlängern nochmal. Der Bundestag könnte aber auch sagen, nee, wir machen einfach ein neues Gesetz. Wir passen zum Beispiel das Infektionsschutzgesetz an. Oder die Länder könnten es auch selber regeln über ihre Landesparlamente. Aber dann wäre da die Flickenteppichgefahr ein bisschen größer.
Sie sprechen es an, der Bundestag ist gefragt und der konstituiert sich am Dienstag ja neu. Kommt dann die Frage nach der epidemischen Lage oder deren Auflösung gleich auf die Tagesordnung?
Das wird jetzt nicht der erste Tagesordnungspunkt sein. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit, eine neue Regelung zu finden. Am 25. November läuft die epidemische Lage, Stand heute aus. Bis dahin wird es wohl noch keine neue Regierung geben, die im Amt ist. Aber die Fraktionen können sich natürlich vorher auch schon auf einen Weg einigen und die dann im Parlament beschließen.
Die 7-Tage-Inzidenz ist dreistellig und die Debatte rund um die epidemische Lage ist in vollem Gange. Dazu war das Birte Sönigsen aus Berlin. Vielen Dank. Es ist nur ein Landesparteitag und trotzdem ist die ganze CDU gemeint. Beim CDU-Parteitag in Nordrhein-Westfalen stand der gescheiterte Kanzlerkandidat Armin Laschet noch einmal für die Wahlniederlage der Union gerade. Die vielbeschworene größte Parteikrise aller Zeiten will er aber so nicht stehen lassen.
Wenn ich jetzt lese, wie da manche als Kandidatin des Bundesvorsitzes sich präsentieren und sagen, ist die größte Krise der CDU seit 1945 oder ähnliches. Naja, das inspiriert überhaupt keinen Wähler, wieder CDU zu wählen. Also das ist nun wirklich ja Unsinn.
Dann wurde in Bielefeld der Generationswechsel vollzogen und statt Laschet ist jetzt der 46-jährige Hendrik Wüst, Chef der nordrhein-westfälischen CDU und designierter Ministerpräsident. Geht der Neuanfang der CDU also von NRW aus? Heide Rasche mit ihrem Kommentar.
Abschied und Neuanfang haben den Landesparteitag bestimmt. Und der eiserne Wille, sich einig und geschlossen zu geben. Auf gar keinen Fall die Querelen und Sticheleien aus den eigenen Reihen, wie im Bundestagswahlkampf hieß das Mantra. Bei den gut 650 Delegierten kam das ganz offensichtlich gut an. Abrechnung mit Armin Laschet, gar Schuldzuweisungen, Fehlanzeige. Der scheidende Vorsitzende selbst hat noch einmal die Verantwortung übernommen. Die Schelte in Richtung Bayern kam dann von den Parteifreunden. Von Nordrhein-Westfalen lernen heißt siegen lernen, hieß die Parole des Parteitags. Querelen beseitigen, Geschlossenheit finden. Laschet hat es geschafft, keine verbrannte Erde zu hinterlassen, das Feld zu bestellen, das er seinem Nachfolger überlassen hat. Und die CDU ist jünger und weiblicher geworden. 3 der 5 Stellvertreterinnen von Hendrik Wüst sind Frauen, also fast schon revolutionär. Der enge Landesvorstand um den neuen Vorsitzenden spiegelt vielleicht etwas mehr die gesellschaftliche Realität der Parteibasis wider. Eine Mutter mit Baby im Tragetuch als Delegierte, das sind Bilder, die vor einigen Jahren bei der CDU noch undenkbar waren. Laschet hatte sich genau das auch von seiner Partei gewünscht und diesen Wunsch auch an die Bundespartei weitergereicht. Ob das nur ein frommer Wunsch war, werden die nächsten Wochen zeigen, wenn der neue Bundesvorsitzende gewählt wird. In den Reden beider Männer, des alten und des neuen Vorsitzenden, überwog der Dank. Der Dank an Weggefährten, der Dank an die Ministerriege, der Dank für geleistete Arbeit. Auch da das Bestreben, zumindest des Neuen, nur ja keinen zu vergessen, jeden und jede mitzunehmen, auch die internen Konkurrenten um Parteivorsitz und Ministerpräsidentenamt. Dass das ganz ohne Blessuren abgegangen ist, zumindest offiziell, ist auch Armin Laschet zu verdanken, der eben nicht einfach hingeworfen hat, sondern auch hier noch moderierend eingriff. Er geht nach einer emotionalen Rede, beschenkt mit einem Modellauto, in den Bundestag. Die erste Belastungsprobe für Partei und neuen Parteichef gibt es schon am Mittwoch. Dann soll Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten von NRW gewählt werden. Die CDU-FDP-Koalition hat sage und schreibe eine Stimme Mehrheit. Das ist verdammt knapp. Aber vielleicht passt es ja. Die Disziplin ist deutlich größer, wenn es nur um eine Stimme geht. Der Optimismus, mit dem die CDU in diese Wahl geht, ist jedenfalls ungebrochen. Und dann wird Hendrik Wüst an seinen Taten gemessen. Schafft er es, die beiden Fraktionen so harmonisch zu einen, wie es sein Vorgänger getan hat? Er hat es zumindest versprochen.
Heide Rasche kommentierte. Wesentlich ruhiger konnte es heute die SPD auf ihrem Landesparteitag in Baden-Württemberg angehen. Die Bundespartei als Wahlsiegerin und wohl demnächst Olaf Scholz als Merkel-Nachfolger, das ist eine Gemengelage, von der beim letzten Parteitag nicht die Rede sein konnte. Anno Knüttgen aus der Redaktion Landespolitik, hat sich diese gelöste Stimmung auf die Delegierten übertragen?
Ja, das war wirklich überall zu spüren. Ich habe heute so viele Rednerinnen und Redner gehört, die von Stolz gesprochen haben, davon, dass sie so lange auf so eine Zeit gewartet haben, nachdem die SPD in der Umfrage Hölle gewesen sei, wie es die Bundesvorsitzende Esken sagte. Rotgesagte leben länger war ein anderer Spruch, mit dem ein Landtagsabgeordneter für ein paar Lacher gesorgt hat. Die SPD ist wieder da, konnte Landeschef Stoch in die Halle rufen und damit hat er frenetischen Jubel geerntet. Also Erleichterung, Aufbruchstimmung. Davon ist auf dem Landesparteitag durchaus was zu spüren gewesen.
Will die SPD in Baden-Württemberg jetzt den Rückenwind aus Berlin für neue Initiativen im Land nutzen?
SPD-Landeschef Stoch sagt zumindest, die SPD wolle jetzt auch in Baden-Württemberg die grün-schwarze Koalition treiben. Es sei eine Fehlentscheidung von Ministerpräsident Kretschmann gewesen, dass er nach der Landtagswahl im Frühjahr nicht eine Ampelkoalition gebildet hat, sondern, ebenso wie sie jetzt auch in Berlin kommen soll, eben die Ampelkoalition, sondern Kretschmann habe in Baden-Württemberg auf den falschen Dampfer gesetzt. Und jetzt werde dann eben eine Koalition in Berlin vormachen, wie das gehe, mehr Wohnraum zu schaffen, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Darauf eben wolle die SPD auch im Land drängen. Und Stoch hat es nicht gesagt, aber es schwang immer so ein wenig mit. Die SPD gibt die Hoffnung nicht auf, dass es in Baden-Württemberg vielleicht auch in den nächsten Monaten oder Jahren noch zu einem Koalitionswechsel kommt und es dann auch im Land noch eine Ampel geben wird.
Sie haben es schon angesprochen, SPD-Chefin Esken war mit von der Partie bei diesem Landesparteitag. Wie hat sie sich denn präsentiert?
Ja, sie hat nochmal daran erinnert, was das für ein langer Weg gewesen sei, wie sie damals vor knapp 2 Jahren mit Norbert Walter-Borjans den Bundesvorsitz der SPD übernommen gehabt hat, in Zeiten, in denen die Umfragen ja so bei 14-15% dann schließlich waren, und wie die beiden sich mit Olaf Scholz rasch zusammengesetzt hätten, um zu überlegen, wie man die Partei wieder nach vorne bringen können und wie dann alle beharrlich und geschlossen gearbeitet hätten. Das sei das Erfolgsgeheimnis gewesen, und es gehe darum, jetzt auch geschlossen zu bleiben. An der CDU lasse sich beobachten, wohin es führe, wenn die Geschlossenheit eben verloren gehe. Und dann noch die Erinnerung, die Anekdote, damals vor knapp 2 Jahren ging es ja darum, womöglich gleich aus der großen Koalition auszusteigen. An Nikolaus ist GroKo aus, war damals der Slogan der Jusos, der Parteijugend. Und der werde eben jetzt wahr, an Nikolaus ist GroKo aus, denn die Pläne sehen ja so aus, ausgerechnet in der Nikolauswoche soll jetzt Olaf Scholz zum Kanzler gewählt werden.
Also auch wenn es für die SPD auf Bundesebene stimmt, in Baden-Württemberg waren es bei der Landtagswahl in diesem Jahr ja nur 11%. War denn das noch Thema?
Ja, auf jeden Fall. Da hat auch die Landespartei damals gleich im Frühjahr eine kleine Kommission eingesetzt, sich von Experten beraten lassen. Die haben analysiert, es sei eben auch nicht klar gewesen, wofür die SPD im Land gestanden habe. Es habe zu wenig klare Botschaften gegeben und das Lebensgefühl der SPD habe mehr Silberhochzeit und Kegelbahn ausgestrahlt als irgendetwas, was jung und pfiffig sei. Und aus all dem hat man jetzt so ein kleines Arbeitsprogramm zusammengestellt, das heute dann auch einstimmig auf dem Parteitag verabschiedet wurde. Darin ist vorgesehen, mehr für die digitale Kommunikation zu tun, sowohl in die Partei hinein, aber auch dann Zielgruppen gezielter damit anzusprechen über soziale Netzwerke. Es ging darum, wieder mehr Kontakte zu pflegen zu Organisationen, die der SPD traditionell nahestehen, wie etwa die Gewerkschaften. Und es soll auch darum gehen, Frauen in der Partei und auch junge Nachwuchstalente stärker zu fördern.
Unter anderem Andreas Stoch ist in Berlin mit dabei in den Koalitions-AGs. Gab es denn dazu eine Aussage auf dem Parteitag?
Es gab erstmal viel Zustimmung von den Delegierten, Unterstützung, auch jetzt ganz unabhängig von dem schlechten Landtagswahlergebnis aus dem Frühjahr. Zum einen, weil jetzt auch ja die Umfragen aktuell die SPD wieder weit besser dastehen sehen, auch in Baden-Württemberg. Und vor diesem Hintergrund viel Zuspruch für Andreas Stoch. Er sei ein guter Kultusminister gewesen. Und wenn diese Umfragen sich auf Dauer bestätigten, hätte er noch die Chance, ein guter Ministerpräsident zu werden. Aber viele haben ihm auch einfach gute Wünsche mitgegeben nach Berlin. Er solle nicht nachlassen, wenn es darum geht, mehr Bildungschancen für Kinder aus vielleicht auch ärmeren Familien zu ermöglichen und einen Rahmen dafür zu setzen, dass die Bildung von der Kita bis zum Studium kostenlos werde. Da möge er doch bitte schön in der Verhandlungsrunde für die SPD mehr hineinverhandeln.
Die baden-württembergische SPD und ihr Landesparteitag in Freiburg. Einschätzungen dazu waren das von Anno Knüttgen aus der Redaktion Landespolitik. Und von Baden-Württemberg direkt nach Berlin und zu den Koalitionären der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP. Ein schwieriges Thema für eine mögliche neue Regierung wird auf alle Fälle die Zukunft der Europäischen Union sein. Der Gipfel in dieser Woche hat wieder vor Augen geführt, wie weit die einzelnen Mitglieder auseinanderliegen bei so unterschiedlichen Themen wie Migration, Energie oder dem Umgang mit Polen und Ungarn. Eine echte Herausforderung also. Welche Pläne die Ampelparteien für Europa haben, dazu ein Bericht von unserem Berlin-Korrespondenten Kai Küstner.
An so mancher Stelle hat die Ampel längst Farbe bekannt. Die Schuldenbremse bleibt unangetastet, Mindestlohn 12 Euro, kein Tempolimit. Derartige Festlegungen fehlen zu Europa bislang völlig. Ein sicheres Zeichen dafür, dass es mit Blick auf die EU noch viel zu besprechen gibt. Und viel Potenzial für Streit.
Wir werden die Europäische Union stärken,
steht im 10. und letzten Kapitel des Sondierungspapiers. Handlungsfähiger, demokratischer soll die EU werden. So viel oder eher wenig steht fest. Doch wie genau man das erreichen will, muss nun ausgehandelt werden.
Da ist bestimmt noch ein Stückchen Arbeit vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen kann.
Gibt Franziska Brandner im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio zu, die für die Grünen die Europa-Arbeitsgruppe leitet. Eine EU, die ihre Werte und ihre Rechtsstaatlichkeit nach innen wie außen schützt, will die Ampel. Das kann man getrost als Warnhinweis in Richtung Polen und Ungarn lesen. Ein deutliches Zeichen, dass man einen schärferen Kurs als die stets auf Vermittlung bedachte Kanzlerin Merkel einschlagen wird. Im Streit um die polnische Justizreform ist das allerdings noch nicht. Streit ums Geld droht SPD, Grünen und FDP, indes nicht nur auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene. Erstmals in ihrer Geschichte hatte die EU mit dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Rettungsfonds gemeinsame Schulden aufgenommen. Für Grüne und SPD soll das keine Einmalaktion bleiben, für die FDP ist das Teufelszeug. Kein Wort daher zum Fonds oder gemeinschaftlichen Schulden im Sondierungspapier.
Die Grundlage der Verhandlungen ist das gemeinsame Ziel, dass die Europäische Union insgesamt stärker und nachhaltiger aus der Corona-Pandemie herauskommen kann.
So fasst die Grünen-Politikerin Brandner den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammen. Wie die Ampel auch auf EU-Ebene solide haushalten und gleichzeitig in Klima und Digitales investieren will, wird sie noch präzisieren müssen. Wenn Europa handlungsfähiger werden soll, dann gilt das aus Ampelsicht auch für das Militär.
Wir treten für eine verstärkte Zusammenarbeit der nationalen europäischen Armeen ein,
heißt es im Sondierungspapier. Das indes lässt sich als ziemlich deutliche Absage an eine EU-Armee lesen. Nach dem Motto: Zusammenarbeit ja, zusammenlegen nein. Auch findet sich einer der Lieblingsbegriffe von Frankreichs Staatspräsident Macron, strategische Autonomie, in dem Papier nicht. Macron würde die EU militärisch gerne nicht nur stärker, sondern auch unabhängiger von der NATO machen.
Ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas können Deutschland und Europa sich nicht schützen.
Mit Sätzen wie diesen hatte hingegen CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stets vor einer zu starken Abnabelung von den USA gewarnt. Dass eine Ampel diese Grundhaltung über den Haufen wirft und mehr auf die EU denn auf die NATO setzt, darauf deutet zunächst wenig hin. Kein Zufall übrigens auch, dass sich bislang kein Hinweis darauf findet, wie eine künftige Bundesregierung mit Giganten wie China oder Russland umzugehen gedenkt. Denn hier liegen vor allem die Positionen von SPD und Grünen extrem weit auseinander, was sich sehr anschaulich am Beispiel der Nord Stream 2 Pipeline beschreiben lässt. Auch hier also gilt, auf die Ampel wartet noch viel Arbeit und möglicherweise auch jede Menge Streit. Kai Küstner, Berlin.
Gerade wurde das Thema China angesprochen und das Konfliktpotenzial, das sich da gerade entwickelt, das sehen wir uns genauer an. Es geht um die Fregatte Bayern, die seit 3 Monaten im Indopazifik kreuzt. Der jetzt anstehende Austausch von Mannschaft und Material wurde von chinesischer Seite behindert. Wie genau, das berichtet Birgit Schmeitzner.
Die Luftwaffe hätte gerne den direkten Weg von Deutschland in den Westpazifik genommen, doch laut Verteidigungsstaatssekretär Silberhorn hat China den Maschinen die Überfluggenehmigungen verweigert. Der CSU-Politiker sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, das habe Personalwechsel und Materialaustausch auf der Fregatte Bayern umständlicher gemacht, man habe auf längere Routen ausweichen müssen. Silberhorn betonte, die Übungsreise des Marineschiffes sei gegen niemanden gerichtet. Allerdings stehe Deutschland auf der Seite der Demokraten, wenn es um die Rivalität von China und den USA, von autoritären Regimen und liberalen Demokratien geht. Das südchinesische Meer werde die Fregatte auf einer Handelsroute durchqueren, die stehe auch einem Kriegsschiff zur Verfügung. Mit der Entsendung der Fregatte in die geopolitisch wichtiger werdende Region will die Bundesregierung ein Zeichen setzen, dass sich Deutschland sicherheitspolitisch mehr engagiert und auf die Einhaltung des Völkerrechts in der Region pocht. China baut seine Vormachtstellung im ressourcenreichen südchinesischen Meer seit längerer Zeit aus.
18.24 Uhr, Sie hören SWR 2 aktuell. Der Hafen Rotterdam ist der größte europäische Containerhafen und ein Umschlagplatz für Drogen. Für 2021 meldet die Polizei neue Rekorde. Nach Informationen des ARD-Studios Brüssel sind bereits jetzt mehr als 50 Tonnen Kokain beschlagnahmt worden. Im gesamten letzten Jahr waren es 40 Tonnen. Neben dem Drogenhandel hat auch die Gewalt die Niederländer erschüttert, so durch den Mord an dem landesweit bekannten Kriminalreporter Peter de Vries. Ein Bericht von Akin Gohlke.
Im Gespräch mit der ARD fühlte sich der prominenteste Journalist der Niederlande, Peter R. de Vries, sicher. Wenige Wochen bevor er mitten in Amsterdam niedergeschossen wurde, schien er keine Angst vor einem Attentat gehabt zu haben. Sorgen machte er sich allerdings um sein Land.
Wie ist hier eigentlich der Boss in diesem Land? Ist das die Unterwelt?
Wer ist eigentlich der Boss im Land? Ist das die Unterwelt? Ist das die kriminelle Organisation oder ist das die Polizei und die Justiz? Diese Frage kommt auf, so Peter R. de Vries. Der Rechtsstaat ist natürlich in Gefahr mit dem Mord an dem Anwalt eines Kronzeugen. Und das ist ein Schock für das ganze Land. Und dass andere Anwälte, Vertreter der Justiz und Journalisten im Land nicht mehr sicher sind, es ist das ganze Spektrum in diesem Land, das bei diesem Prozess auf dem Spiel steht.
Nicht mehr veilig sein. Das ist, was er allemal in diesem Prozess wel auf dem Spiel steht.
De Vries sprach vom Marengo-Prozess, dem wohl größten und spektakulärsten Strafprozess in der Geschichte der Niederlande. 17 Angeklagte stehen vor Gericht wegen Mord und Mordversuchen. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer gut geölten Tötungsmaschine. Ein Prozess unter Hochsicherheitsbedingungen. De Vries betreute mit 2 Anwälten den Kronzeugen. Dessen völlig unbeteiligter Bruder sowie sein erster Anwalt wurden bereits ermordet. Und im Juli auch De Vries. Gegen seine mutmaßlichen Mörder hat der Prozess nun begonnen. Eine Reihe anderer Mafia-Prozesse laufen ebenfalls. Es geht um das milliardenschwere Geschäft um Kokain, das durch die Häfen Antwerpen und Rotterdam auf die europäischen Märkte strömt. Das funktioniert oft mit Korruption. Ein Kranfahrer kann 100.000 Euro verdienen, wenn er einen Container an die richtige Stelle bringt. Oder es wird auch Druck ausgeübt. Einer, der weiß, wie es in der Unterwelt funktioniert, ist Vito Schukrula. Er ist Strafverteidiger und hat oft Mandanten aus der Unterwelt.
They say that it started in 2012 with,
es begann 2012 mit einer gestohlenen Ladung Kokain im Hafen von Antwerpen. Das hat sich entwickelt zu einem totalen Krieg, so Schukrula, in dem mittlerweile viele Leute getötet wurden. Es ist ein Krieg um Macht, über die Kontrolle im Hafen, um Kokain und eine Menge Geld. Und es geht darum, wer die Unterwelt kontrolliert. Darum geht es. Es geht also um Macht. Dabei wurden auch völlig unschuldige Menschen erschossen, nur weil ihr Auto von den Auftragsmördern verwechselt wurde. Es gab Anschläge, unter anderem auf die auflagenstärkste Zeitung der Niederlande, De Telegraaf. Viele niederländische Reporter müssen mittlerweile unter Polizeischutz arbeiten. Und nun wird, verschiedenen Quellen zufolge, offenbar auch der niederländische Ministerpräsident bedroht. Er steht zurzeit unter besonderem Schutz. Kaum jemand in den Niederlanden glaubt, man könne Drogenhandel und Kriminalität beenden. Erst recht, solange die Nachfrage nach Kokain immer größer wird.
Eine Reportage zum Thema Die Macht der Drogenmafia in den Niederlanden sendet das erste Montag um 21.45 Uhr.
SWR 2. 2 Minuten mit Laura Koppenhöfer.
Das war doch mal eine gute Woche für uns Frauen, dachte ich erst, aber nur kurz. Denn die Woche ging ja damit los, dass der Chefredakteur der Bild-Zeitung Julian Reichelt gefeuert wurde. Auf den ersten Blick super. Die gerechte Quittung für testosterongesteuerten Machtmissbrauch. Das kommt davon, wenn sich der Chef einer schmuddelig skrupellosen Boulevardzeitung benimmt wie, ja, wie der Chef einer schmuddelig skrupellosen Boulevardzeitung. Womit wir auch schon beim zweiten Blick wären. Denn Julian Reichelt ist ja nicht gefeuert worden, weil man im Springer-Vorstand plötzlich voller Entsetzen gemerkt hätte, was für ein schmieriger Schuft da auf zwielichtige Weise Frauenförderung und Scheidungsdokumentation betreibt. Sondern weil der so blöd war, sich beim Lügen erwischen zu lassen. Sodass selbst Reichelts größter Fan und Fürsprecher Döpfner gar nicht mehr anders konnte. Ein schmieriger Schuft zu sein, könnte nichtsdestotrotz auch künftig das Top-Einstellungskriterium für Chefposten bei Bild sein. Und nicht nur dort. Wenige Tage später hat es die SPD doch noch fertiggebracht, eine Frau als Bundestagspräsidentin zu nominieren, Bärbel Baas. Erster Blick, super, eine Frau im zweithöchsten Staatsamt. Zweiter Blick, warum ist das eigentlich so ein Riesending? Sollte es im Jahr 2021 die Sensation des Tages sein, dass eine Frau für einen prestigeträchtigen Posten ausgewählt wird? Nee, irgendwie wieder nix. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie der Bundestag, den Frau Baas voraussichtlich bald vertreten wird, zusammengesetzt ist. Dieses neu gewählte Parlament, das auch diesmal eine zur Hälfte weibliche Gesellschaft repräsentieren soll, ist selbst gerade mal zu einem Drittel weiblich. Was immer noch viel ist im Vergleich zur notorisch schnappatmenden Online-Community, die allerspätestens beim Wort Frauenquote einen weiteren Shitstorm produziert, wobei die erste Hälfte des Begriffs absolut wörtlich genommen werden darf. Diese sexistische Soße ist zwar seit mindestens 50 Jahren abgelaufen, wird aber trotzdem ständig neu angerührt. Wohl auch, weil AfD-Wähler besonders viel Zeit fürs Online-Kommentieren übrig haben. Was mich doch noch an etwas rundum Erfreuliches in dieser Woche erinnert, bei der neuen Sitzordnung im neuen Mega-Bundestag gibt es ein Problem. Alle sitzen zwar auf blauen Stühlen, aber niemand will neben den blauen sitzen. So eine kleine Genugtuung hilft bei all dem Gleichberechtigungsfrust. Zumindest kurz.
Und das war SWR 2 aktuell mit Ulrike Alex.